Jawohl. Also, Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Und dort schreibt der Apostel Paulus: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Dienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Herr Jesus, und da gib jetzt auch Gnade zum Reden und auch Gnade zum Hören, dass dein Wort in unserem Herzen Wurzeln schlägt und Frucht bringt für die Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, wenn wir das Wort verstehen wollen, ist es erstmal wichtig, dass wir uns ganz kurz so einen Überblick über den Römerbrief schaffen. Ja, das ist immer wichtig, wenn wir die Briefe lesen, dass wir natürlich auch mal ganz kurz drüber nachdenken, an wen wurde er denn geschrieben und warum. Weiß jemand, an wen der Römerbrief geschrieben wurde? Der erste Teil der Frage ist recht einfach, ne? An die Römer, ganz genau, ne? An die Gemeinde in Rom. Aber diese Gemeinde in Rom, was war denn das für eine Gemeinde? Auch darüber gibt uns der Römerbrief Auskunft. Und das ist ganz wichtig, dass wir solche Dinge uns auch vor Augen halten. Wer war denn, was, oder wer hatte denn den Schwerpunkt in dieser Gemeinde? Waren das Judenchristen oder Heidenchristen? Heidenchristen? Oder doch Judenchristen? Schlag mal bitte Römerbrief Kapitel 7 auf. Nur mal als eine Stelle, da gäbe es noch mehr. Was sagt Apostel Paulus Ihnen hier? Was schreibt er hier? Darf gerne jemand vorlesen.
Meinst du 7?
7 Kapitel, 7, 1.
Mhm. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzkundigen, dass das Gesetz nur so lange über die Menschen herrscht, wie er lebt?
Jawohl, was erfahren wir hier über die Gemeinde in Rom?
Das sind
Brüder, ja. Nochmal?
Die kannten das Gesetz.
Jawohl, ich rede zu solchen, die das Gesetz kennen. Und damit ist schon ein Hinweis gegeben, oder? Woher kamen die im Schwerpunkt? Das waren Juden. Schlag mal Kapitel 4 auf, bitteschön. Kapitel 3, den Schluss, ne, ab Vers 27. Da geht es darum, wo ist nun der Ruhm? Ab Vers 27, Kapitel 3, er ist ausgeschlossen worden. Durch was für ein Gesetz, das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott der Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen. Denn es ist der eine Gott, der die Beschneidung aus Glauben und die Vorhaut durch den Glauben rechtfertigen wird. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne, sondern wir bestätigen das Gesetz. Was wollen wir nun sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch gefunden habe? Und dann geht es so weiter. Was macht dieser Abschnitt auch wieder deutlich? Was für einen Schwerpunkt hatten die? Jawohl, sehr gut. Ne? Das war eine jüdische, also im Schwerpunkt erst einmal eine jüdische Gemeinde, ne? Die dort zum Glauben gekommen ist. Da waren natürlich dann auch Heiden dabei. Aber wenn wir den Römerbrief lesen, dann wird das sehr deutlich. Da geht es erst einmal um eine Gemeinde, deren Schwerpunkt aus Juden, Christen bestand. Und damit natürlich auch einen bestimmten Kampf mitgebracht hat. Nämlich welchen? Jawohl, die Gesetzlichkeit, oder? Ne? Und diese Frage, wie kann Gott, ne, auch die Heiden retten? Und wie werde ich denn grundsätzlich gerettet? Und jetzt ist es ganz interessant, dass dann Paulus diesen Heilsweg wunderbar entfaltet. Und zwar ganze 11 Kapitel lang entfaltet Paulus im Römerbrief den Heilsweg, oder? Da beschreibt er erst einmal, wie der Mensch grundsätzlich verloren ist, und zwar nicht nur der Heide, sondern auch der Jude. Das heißt, dass es völlig egal ist, wo meine Herkunft der Natur nach ist. Als Mensch bin ich verloren, wenn ich Jesus nicht habe. Das muss mir klar sein. Ne? Und jetzt sind wir zwar keine Juden, Christen, ne? Aber wir kennen das gleiche Problem. Da kommt man vielleicht als Kind gläubiger Eltern zur Welt, aber nur weil ich eine christliche Wärmeflasche hatte, macht das noch lange keinen Christen aus mir. Das muss mir klar sein. Na, so wie ein Jude nicht in den Himmel kommt, ne? Weil er ein Jude war, komme ich nicht in den Himmel, nur weil ich vielleicht in einem christlichen Elternhaus geboren und aufgewachsen bin, weil ich zur Kinderstunde gegangen bin, weil ich in die Gemeinde gegangen bin und so weiter. Das bringt mich alles nicht in den Himmel. Das entfaltet Paulus sehr schön und macht dann deutlich, dass wir gerettet sind, einzig und allein aus Gottes Gnade. Ja? Und dann kommt er an dieses 12. Kapitel. Und wenn wir diese ersten zwei Verse uns einmal vor Augen halten, dann passiert hier etwas ganz Interessantes. Schaut mal in die ersten Worte des 12. Kapitels herein. Ich ermahne euch, sehr gut. Na? Und dann folgt noch ein kleines Wörtchen. Jawohl, sehr gut. Und davor? Nach Ermahnen und vor der Barmherzigkeit Gottes. Steht ein kleines Wörtchen. Bitte? Liebe Brüder. Liebe Brüder, jawohl. Und da davor?
Nun!
Das sind so Strukturwörter, auf die müssen wir wirklich Acht geben beim Bibellesen. Das klingt vielleicht lächerlich, aber es ist ganz wichtig. Weil was macht er mit diesem Nun?
Jetzt.
Und was schafft er damit ab dieser Stelle? Einen?
Neun.
Jawohl, da beginnt ein neuer Abschnitt im Römerbrief. Bis jetzt ging es 11 Kapitel lang um welches Thema? Was steht hier?
Das Evangelium, das er eben ausbreitet.
Jawohl, das Evangelium, das er ausbreitet. Da ist alles inkludiert. Und jetzt folgt etwas aus dem Evangelium. Ich ermahne euch nun. Jetzt macht einen Schnitt. Bitte achtet beim Bibellesen auf solche Strukturwörter. Mit Epheserbrief zum Beispiel ist genau das Gleiche. Schlag mal auf, Epheserbrief, Kapitel 4. Das ist wunderbar. Da haben wir genau das gleiche System. Fast der gleiche Wortlaut sogar. Wir beginnen Epheser 4, Kapitel 1.
Ich ermahne euch nun.
Und da geht es auch 3 Kapitel lang, oder? Die Hälfte des Epheserbriefs geht nur darüber, was ich in Christus bin und habe und durch Christus bin. Und dann erst kommt dieses Nun. Ich ermahne euch nun, wandelt würdig der Berufung. Und genau dasselbe macht er im Römerbrief auch. Erst entfaltet er die ganzen Erbarmungen und die Barmherzigkeit Gottes. Und jetzt kommt die Ermahnung, was zu tun.
Was sollen? Es anzuwenden.
Es anzuwenden, sehr gut. Warum dreht er das nicht um?
Erst brauchst du die Basis.
Sehr gut, die Basis ist also nicht das?
Nicht das Tun.
Sehr gut, die Basis ist nicht das, was ich tun kann. Das ist das, was heute in uns, das ist so schlimm für uns Menschen, weil wir immer meinen, wir können was tun. Jesus kann tun und er hat getan, oder? Und das ist so wichtig, dass wir das lernen, dass das die Basis unseres ganzen Glaubenslebens wird. Wenn ich tue, damit ich etwas verdiene, erreiche, erhalte vor Gott, dann ist mein Leben als Christ ein jämmerliches Christsein. Dann ist da keine Freude, dann ist da immer nur was?
Druck.
Druck. Dann ist da nur Druck. Und am Ende muss ich bekennen, dass ich
versage.
Oder
aber...
Oh ja, sehr gut. Entweder bekenne ich, dass ich versage, oder ich werde zum Heuchler. Seht ihr, es gibt ein wunderschönes Bild im Alten Testament, das ich da immer wieder gerne herziehe. Na, als der Mose in der Wüste war und Gott die Schlangen ins Lager der Israeliten geschickt hat, oder? Dann waren da überall Schlangen. Na, und jetzt, Gerald, stell dir vor, du wärst dort im Lager gewesen, überall die Giftschlangen. Jetzt könntest du durchs Lager laufen, immer gucken, dass dich keine Giftschlange beißt, oder? Aber es wäre kein schönes Leben mehr, stimmt's? Und was passiert am Ende trotzdem? Die Schlange beißt, da kannst du ganz sicher sein. Oder aber ich konnte durchs Lager gehen und was tun? Oder kannst du auch probieren, sind trotzdem mehr. Ne? Wirst du nicht schaffen. Was könnte ich noch tun? Was könnte ich stattdessen tun? Statt immer auf die Schlange zu schauen, dass ich ja nicht von der Schlange gebissen werde, könnte ich auch was tun? Beten? Und zwar wohin nach oben? Wo war Jesus in dem Lager? Wie war Jesus in dem Lager sichtbar?
Die
erhöhte Schlange. Verstehen wir? Ich kann durch das Lager gehen und auf die erhöhte Schlange gucken und mich freuen, dass Gott eine Rettung geschenkt hat. Und dann werde ich trotzdem gebissen. Aber ich freue mich, dass es einen Retter gibt. Und jetzt kommt die Freude in mein Leben, weil ich den Retter vor Augen habe, weil ich nicht mehr gucke auf die Schlangen, die mich nicht beißen sollen, weil ich gucke auf den Retter. Und jetzt passiert noch etwas. Was passiert ganz automatisch, wenn ich so durchs Lager gehe? Wo werde ich sein? Wo werde ich mich hinbewegen? Auf dieses Kreuz, auf diese erhöhte Schlange zu. Verstehen? Wenn ich das vor Augen habe, dann wird das nicht nur meine Freude, sondern werde ich diesem Ziel, dieser erhöhten Schlange auch immer näher kommen. Und genau das macht Christsein aus. Dass ich durchs Leben gehe mit dem Blick auf den Retter, den Gott geschenkt hat, und mich freue, dass es einen Retter gibt, statt dass ich immer nur gucke auf die Schlangen und darauf acht habe, dass ich ja nicht gebissen werde. Weil am Ende schaffe ich es eh nicht. Aber ich kann mich freuen, dass Gott in Christus einen Retter gegeben hat und kann durchs Leben gehen und damit passiert etwas. Das, was ich nämlich nicht schaffe, wenn ich auf die Schlangen schaue, schaffe ich, wenn ich auf Jesus schaue. Mein Leben wird sich verändern. Und genau das steht auch hier in Römer 12. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir erst einmal die Basis uns vor Augen halten. Wenn Paulus hier jetzt nun drüber spricht und er vergleicht das Leben eines Christen mit was? Was sollen wir tun, Römer 12, Vers 1? Was soll unser Leben am Ende sein? Was sagt er hier? Jawohl, wohlgefällig. Da ist noch so ein Schlagwort drin. Was? Jawohl, ich habe es irgendwo gehört. Opfer. Unser Leben soll ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer sein. Dann ist es ganz, ganz wichtig, das wollen wir ja, dass wir die Basis richtig gelegt haben. Dass mir klar ist, wenn mein Leben ein lebendiges, heiliges Opfer wird, dann kann ich mir damit vor Gott nichts mehr verdienen. Und ich muss mir damit auch nichts mehr vor Gott verdienen. Sondern die Basis ist längst gelegt in Christus. Alles, was ich lebe, ist nur noch die Reaktion auf das, was er für mich getan hat. Das heißt, was ist der Grund all meiner Hingabe? Gesundheit. Was ist der Grund all meiner Hingabe? In Anbetracht der Erbarmungen. Was werde ich denn, wenn sich einer über mich erbarmt? Dann werde ich dankbar. Dann ist der Grund all meiner Hingabe Dankbarkeit und Freude an Jesus. Und das ist ganz wichtig. Bevor Paulus also jetzt hier in Römer 12 und in den folgenden Kapiteln dann entfaltet, wie im Detail bestimmte Dinge im Leben eines Christen ausschauen sollten, hat er die Basis gelegt. Und die Basis sind die Erbarmungen Gottes. Was bedeutet es, dass Gott sich über uns erbarmt hat? Was bedeutet das für uns?
Dass ich mir selber nichts mehr verarbeiten muss.
Dass ich mir nichts mehr arbeiten muss, sehr gut.
Ich muss nicht mehr arbeiten und ich muss auch nicht für Lohn arbeiten, sondern ich gehöre zur Familie.
Ich gehöre dazu, sehr gut. Was bedeutet es noch, dass Gott sich über mich erbarmt hat? Was bedeutet das über meinen ehemaligen Zustand?
Ich habe Frieden. Ja.
Jetzt habe ich Frieden und davor? Wie war mein Zustand?
Unruhig.
Unruhig, was noch? Was war mein Zustand, dass Gott sich über mich erbarmt hat? Was drückt denn das aus? Ich war verloren. Und konntest du doch selber was ändern? Nein. Seht ihr, das ist dieses ganze Erbarmen Gottes, was sich hinabgebeugt hat zu dem Sünder. Dass er seinen Sohn Jesus gesandt hat in diese Welt, oder? In unsere Welt hineingekommen ist, um verlorene Sünder zu seligen Gotteskindern zu machen. Das ist gewaltig. Gottes ganzes Erbarmen. Es ist nicht meine Leistung, nicht mein Verdienst. Was hat ihn getrieben? Was ist der Antriebsgrund hinter seinem Erbarmen?
Seine Kreuz.
Da hat er es sichtbar gemacht und durchgeführt, sehr gut. Und was ist die Triebkraft, die Motivation hinter Gottes Erbarmen? Das ist seine Liebe. Das ist seine Liebe, die uns geliebt hat, als wir noch, so schreibt Paulus dann in Römer 5, als wir noch was waren? Nicht nur Sünder, sondern Feinde Gottes waren. Ist das nicht eine gewaltige Liebe? Mit welcher Liebe hat Gott sich hier herabgeneigt, ist hinuntergekommen in unser Leben? Nein, wenn wir das einmal uns vor Augen halten, wunderschön, wenn wir einmal Römer 8 aufschlagen in diesem Zusammenhang, dann schreibt Paulus hier, oder? In Römer 7, das ist ganz interessant, da beschreibt er dieses Ringen, wie er das Gute tun will, und er schafft es am Ende nicht. Und das ist interessant, wenn wir einmal gucken, wie oft das Wort ich, mich, mein, mir in Römer 7 vorkommt. Und dann kommt Römer 8 und auf einmal beginnt ein Blickwechsel. Und ihr werdet staunen, wenn ihr Römer 8 durchgeht. Da ist der Blick nie mehr auf sich gerichtet. Wie beginnt denn Römer 8? Sehr gut. Das heißt, was gibt es jetzt nicht mehr für die, die in Christus Jesus sind? Keine Verdammnis. Wann bin ich denn in Christus Jesus? Wenn ich in seinem Wort bin. Ab welchem Moment bin ich in Christus Jesus? Wo bekomme ich den Heiligen Geist? Wenn ich gläubig werde. Sehr gut. Na, und deswegen hat, je nach Übersetzungsvariante, hier noch der Zusatz, so ist es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Heißt, jetzt ist Gottes Geist der Motor meines Lebens geworden. Seht ihr, so wie Noah in die Arche gegangen ist, so ist der Christ in Christus Jesus. Und entweder bin ich in Sünde, Epheser 2, ab Vers 1, oder ich bin in Christus. Einen von beiden Zuständen habe ich. Und wenn ich Jesus habe, dann bin ich in Christus. Und was gilt dann für mich? Was steht hier? So gibt es nun nichts Verdammliches mehr. Das ist doch herrlich. Ist das nicht gewaltig? Das hat Jesus gemacht aus meinem Leben. Dass es nichts Verdammliches mehr gibt an mir. In menschlichen Augen schon, oder? Ach, wenn die Menschen den Friede anschauen, da sehen sie genug Verdammliches. Ne? Und wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich auch noch genug Verdammliches. Ne? Aber ich darf dann wieder auf Jesus schauen und dann sehe ich, Herr Jesus, du hast alles gut gemacht. Seht ihr, da gab es in Finnland einen großen Erweckungsprediger im ausgehenden 18. und bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein. Der hieß Paavo Rutsalainen. Ne? Paavo heißt auf Finnisch und heißt auf Deutsch übersetzt der Kleine. Das ist ganz witzig. Und der hat doppelt so viel Kilometer zu Fuß zurückgelegt wie Paulus in seinem Leben. Paulus heißt auch der Kleine. Ne? Über 40.000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Einmal um die ganze Erde gelaufen. Ne? Und war nebenbei auch noch Landwirt. Na? Also, und es ist sehr spannend, seine Lebensgeschichte zu studieren. Und er hatte am Anfang den großen Kampf. Ne? Er hatte schon früh angefangen, dass er Interesse hatte an Gottes Wort. Aber dann hat er gemerkt, wie alles in Gottes Wort ihn immer nur verdammt. Und dann kam er in eine Versammlung und da ging es auch immer so zu. Na, und er hat keine Freude gefunden. Und dann ist er durchs Land gezogen und er wollte sich eigentlich einen Strick nehmen. Und dann hat er einen Bruder gefunden, von dem hat man gesagt, geh zu dem, der kann dir helfen. Und dann kam er zu diesem Bruder und er hat ihm gezeigt, was wir in Christus wirklich sind und haben. Und dann hat er ihm einen Ratschlag gegeben. Da hat er eine Kohle aus dem Feuer geholt. Na, da gab es noch Kohlenfeuer. Ja? Und dann hat er eine Kohle geholt, dann hat er die Bibel genommen. Und an jeder Stelle, die dich verdammt, hat er gesagt, machst du an den Rand mit der Kohle ein Kreuz. Warum? Warum? Ja, weil Jesus das für dich getragen hat. Ist das nicht? So dürfen wir Bibel lesen. Das sind die ganzen Aufforderungen in der Bibel und ich merke, ich kann das nicht halten. Aber dann darf ich auf Jesus blicken und sage, Herr Jesus, du hast es für mich erfüllt. Ist das nicht gewaltig? Und jetzt schaut mal, was hier steht in Römer 8 weiter. Na? Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und jetzt kommt es, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es schwach war durch das Fleisch, das tat Gott und sandte seinen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches zur Sünde und für die Sünde im Fleisch verdammend. Und jetzt kommt es, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde, wo? Was steht hier? Wo wird jetzt das Gesetz erfüllt? In uns. Wer erfüllt es also für mich? Jesus. Wenn ich also jetzt an Stellen komme, die mir Not machen, dann darf ich das Jesus hinlegen und darf ihm schon an dieser Stelle was tun? Für was darf ich ihm danken? Dass du es, ja, du hast mich frei gemacht, dass du es für mich erfüllt hast. Ach, da steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das gelingt uns allen super gut, ne? Wenn der Nächste ich selbst wäre, geht's. Na, und dann, ach, wird's schwierig, oder? Können wir ein Kreuz daneben machen? Herr Jesus, dass du das bist in mir. Ach, du sollst den Herrn, deinen Gott, mehr lieben als alles andere. Wie oft versagen wir darin? Darf ich ein Kreuz daneben machen? Herr Jesus, dass du meine Liebe zum Vater bist. Ach, und wie hat er den Vater geliebt? Und jetzt liebt er den Vater in mir. Und damit habe ich diese Liebe. Ist das nicht gewaltig? Herrlich. Verstehen wir, auf einmal merke ich, was kommt da für eine Freude in mein Leben, wenn ich so auf Jesus blicken darf. Seht ihr, das sind die Erbarmungen Gottes. Und jetzt beginnt Paulus und sagt, in Anbetracht all dieser Erbarmungen Gottes ermahne ich euch. Na, das zeigt also, die Hingabe, die jetzt folgen sollte, ist keine logische Reaktion, oder? Er muss die Geschwister ermahnen. Und es ist übrigens ganz interessant, im griechischen Neuen Testament werden zwei verschiedene Worte für ermahnen verwendet. Das eine Wort beinhaltet den Gedanken, dass ich die Gesinnung eines Menschen, die Gedanken eines Menschen wieder richtig stelle, wieder richtig ordne. Das zweite Wort, und das ist das, was hier steht, da steht Parakaleo. Und das bedeutet, dass ich jemanden neben mich rufe. Das heißt, diese Art von Ermahnung hat einen, was für einen Charakter trägt die? Ich rufe jemanden neben mich. Jawohl, sehr gut, ich stelle mich nicht über den, oder? Na, sondern was mache ich mit dem anderen? Komm, Gerald, lass uns wieder zusammen weitergehen. Das ist Ermutigung. Und deswegen wird dieses Wort an manchen Stellen in der Bibel auch mit Ermutigung übersetzt. Wenn Sie überlegen mal, wie oft unser Ermahnen eher ein Vernichten ist, wie ein Ermutigen. Lasst uns doch so ermahnen, wie es hier auch steht, dass wir Menschen ermutigen. Ich ermahne euch, Parakaleo, ich rufe euch wieder neben mich. In Anbetracht dieser Erbarmungen Gottes. Und was sollen sie jetzt tun? Was will er? Was sagt er hier? Was sollen sie tun? Zu was ermahnt er sie? Was sollen sie tun? Was steht hier? Römer 12, Vers 1.
Ihr Alltagsleben als lebendiges Opfer Gott leben.
Jawohl. Die sollen ein Opfer bringen. Und jetzt ist es ganz interessant. Dieses Opfer wird gekennzeichnet durch drei Eigenschaften. Was soll dieses Opfer darstellen?
Und Gebete.
Ja, was, genau, aber was steht hier genau?
Lebendig, heilig, Gott wohlgefällig.
Also es soll lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sein. Und es soll aus was bestehen? Aus unserem
Leib.
Warum soll es ein lebendiges Opfer sein? Was war denn normalerweise ein Opfer? Wir haben ja hier vor allem Schwerpunkt Judenchristen vor uns. Die wussten, was ein Opfer ist. Was war denn ein Opfer?
Tod.
Oh, das bedeutet den Tod. Sehr gut. Na, das bedeutet erst einmal den Tod. Aber bedeutet es, meinen Tod ein Opfer zu bringen? Im Kontext des alttestamentlichen Gottesdienstes. Nein, wessen Tod bedeutet es denn? Ach, vom Opfertier, oder? Das ist ja sehr angenehm, ich kann weiterleben. Ne? Also, ne, das heißt, so ein alttestamentliches Opfer lebt von dem Gedanken, ich gebe etwas von mir als Opfer. Aber jetzt heißt es hier, was soll ich geben als Opfer? Meinen? Mich selbst. Na, jetzt wird es spannend. Ich soll aber hier nicht mein Leben in dem Sinne geben, wie ein alttestamentliches Opfer gebracht wurde, sagt Paulus, sondern es soll ein lebendiges Opfer sein. Ich soll meinen Leib als ein lebendiges Opfer hingeben. Und was meint er denn damit? Jawohl, das ist tatsächlich richtig. Ne? Aber das ist das, was sie schon getan haben, oder? Deswegen nennt er sie oben schon Brüder. Gell? Aber was soll ich jetzt tun, wenn ich Jesus in mich aufgenommen habe? Das ist ganz interessant. Da gibt es eine schöne Geschichte von einem alten Kapitän, der Pfarrer Doldmann erzählt die in seinem Buch über die Stiftshütte. Da war so ein alter Kapitän und er hat auf einer seiner Reisen sich einen Papagei zugelegt. Ne? Und dem hat er gedacht, dem bringt er nettes Sprüchlein bei. Ne? Wenn nämlich einer in seine Stube kam, dann hat der Papagei ihn begrüßt mit den Worten, bist du bekehrt, dann ist es gut. Ne? Also, sehr guter Papagei, sehr gute Idee zum Missionieren. Und der Pfarrer Doldmann hat darauf Bezug genommen und hat gesagt, naja, ganz gut ist es ja, natürlich, wenn ich bekehrt bin, ist es gut und doch ist es noch nicht gut. Sehr gut, jawohl. Das heißt, wenn ich meinen Leib geben soll als ein lebendiges Opfer, dann bedeutet es, dass mein ganzes Leben, was passiert? Sehr gut, Gott gehört. Na, was hat man denn mit so einem Opfer gemacht? Im Alten Testament. Man hat es geschlachtet, die kamen freiwillig, oder? Die haben sich gern schlachten lassen. So ein Stier, der hat gesagt, schön, heute werde ich geschlachtet, dafür bin ich geboren. Nein. Verstehen wir, was hat man gemacht mit den Opfertieren?
Die Sünde.
Bitte? Die Gesunden, die Flecken, Tadellosen, jawohl, Reinen, ne? Sehr gut, genau. Und dann hat man diese Opfer, was musste man mit denen machen? Ja, bevorher noch, man hat diese Opfer gebunden. Man hat die festgebunden. Seht ihr? Und zwar, ne, an den Altar hat man sie gebunden. Und jetzt ist die große Frage meines Lebens, habe ich mein Leben an Gottes Altar gebunden? Ist mein Leben ein lebendiges Opfer? Seht ihr, lebendig bedeutet, dass mein ganzes Leben ein Opfer wird. Dass ich in diesem Geist des Opfers lebe. Und jetzt hat so ein lebendiges Opfertier natürlich noch ein Problem, oder? Volker, stell dir vor, du baust einen Altar und du legst ein lebendiges Opfertier drauf und du bindest es nicht fest. Was macht das? Ach, das haut wieder runter, ne, vom Altar, oder? Und genauso sind wir auch als Menschen, oder? Da legen wir unser Leben Gott als Opfer hin und am nächsten Moment springen wir schon wieder runter von dem Altar und machen doch wieder, was wir wollen. Seht ihr, das ist eine Sache, die ich immer wieder erneuern darf, an die ich mich immer wieder auch erinnern darf. Herr Jesus, ich gebe mein Leben dir hin als Opfer. Und das bedeutet, dass ab jetzt wer regiert? Jesus. Opfer sein bedeutet, dass ab jetzt nicht mehr um das geht, was ich will, sondern was Jesus will. Und da sagt der Herr Jesus sehr schön im Matthäus-Evangelium, sagt auch in den anderen Evangelien, oder? Wer mir nachfolgen will, der tue was?
Verleugne sich selbst.
Jawohl, sehr gut, der verleugne sich selbst, oder? Das heißt, sich selbst verleugnen, was bedeutet das?
Es geht nicht mehr um mich.
Es geht um die Frage, Herr Jesus, was willst du? Und dann vertieft Jesus das. Der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und Lukas ergänzt noch. Was ergänzt Lukas? Richtig, aber dazwischen noch. Und nehme sein Kreuz auf sich. Wie oft?
Täglich.
Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Ja, was war denn das Kreuz? Was hat man denn da gemacht am Kreuz? Wir haben heute Kreuze so als Schmuckstück um den Hals hängen. Ist auch in Ordnung, ist nicht verkehrt. Aber ein Kreuz damals hat eine andere Bedeutung. Das war dort, ja, nicht nur Last, Tod, was war das? Was hat man am Kreuz gemacht mit den Menschen? Hingerichtet. Das war ein Hinrichtungsgegenstand. Mein Kreuz auf mich zu nehmen, bedeutet damit letztlich was? Dass ich mein Leben aufgebe. Seht ihr, dass ich mich Jesus hingebe. Dass ich meine Wünsche, meine Ziele, meine Pläne, die ich mir vielleicht gemacht habe, in den Tod gebe. Sagt Herr Jesus, nicht mehr ich, sondern so wie du willst, soll es geschehen. Und da merke ich, das ist ein Kampf, oder? Deswegen, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Das muss ich immer wieder erneuern. Und Paulus sagt das sehr schön. Der stirbt nämlich gleich mehrmals im Leben. Wie oft stirbt denn Paulus? 1. Korinther 15, Vers 31.
Täglich.
Sehr gut. Der hat auch gesagt, ich sterbe täglich. Na, verstehen wir, genau das geht's, oder? Dass ich mein Leben täglich in den Tod gebe. Dass ich Jesus immer wieder neu mein Leben ihm ausliefern, mir das vor Augen stelle. Lass mich ein lebendiges Opfer sein. Ach, und da werde ich mit so vielen Dingen konfrontiert, die da gar nicht hinpassen, oder? So vielen eigenen Wünschen, aber die kann ich auch ihm hinlegen. Gell? Der Jim Elliot hat es einmal sehr schön ausgedrückt in seinem Buch Im Schatten des Allmächtigen, oder? Ich bringe es jetzt nur sinngemäß hin. Wenn er betet, in Anbetracht der Tatsachen, wie schwer es ihm fällt, sein Leben als Opfer für Gott zu geben. Und dann betet er, Herr Jesus, mach mich so schwach, dass ich alles loslassen muss und nur noch dich alleine halten kann. Der hat begriffen, Opfer sein schaffe ich gar nicht aus eigener Kraft. Das geht nur, wenn es Jesus in mir macht. Herr Jesus, schenk uns das. Und dann dürfen wir das auch tun, uns danach ausstrecken. Aber jetzt steht hier nicht nur lebendig, sondern es hat noch zwei weitere Zusätze, dieses Opfer. Was steht hier noch?
Heilig.
Heilig und? Gott wohlgefällig, oder? Ganz genau. Heilig, das bedeutet, da gibt es auch im Griechischen zwei verschiedene Worte, dieses Wort, das hier gebraucht wird, das bedeutet letztlich für Gott geweiht. Das heißt, es unterstreicht das Ganze noch einmal. Und damit ist auch klar, was unter Heiligung zu verstehen ist. Heiligung ist nicht, dass ich mehr tue für Gott, sondern Heiligung bedeutet, dass, ja, und dass er immer mehr Raum gewinnt in mir. Dass ich mein Leben ihm ausliefern. Es ist wie wenn ich ein Haus kaufe, oder? Na, und dann habe ich hier als Hausherr die Schlüssel und da kann ich natürlich in jedes Zimmer in diesem Haus gehen. Das wäre irgendwie seltsam, wenn dann irgendwo noch so ein Raum ist, wo keiner der Schlüssel passt und ich keinen Zutritt hat, obwohl ich das Haus gekauft habe. Aber in unserem Lebenshaus ist es manchmal so, oder? Dass wir so eine Kammer noch zurückhalten, die wir Gott nicht zur Verfügung stellen wollen. Dass wir zwar uns dessen bewusst sind, dass Jesus uns erkauft hat durch sein Blut, aber wir ihm nicht jeden Raum in unserem Leben zur Verfügung geben. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen dunklen Raum, den will ich noch für mich behalten. Und dann ist es gut, wenn wir Jesus da hineinlassen. Das ist Heiligung. Dass er immer mehr Raum gewinnt in unserem Herzen. Und dann passiert Veränderung. Ja? Gott wohlgefällig. Ja, das heißt, das ist das, worüber Gott Freude hat. Das soll jetzt entscheiden in meinem Leben. Woran hat Gott Freude? Das muss ich mich fragen. Da gab es früher so ein schönes Bändelchen. Manche hatten das getragen. Ne? Wir haben das in der Jugendarbeit auch noch gemacht. Ne? WWJD stand da drauf. What would Jesus do? Oder auf Fränkisch, was würde Jesus tun? Ne? Im HND. Ne? Also, what would Jesus, dass ich mich das frage, woran hätte Jesus Freude? Und da merke ich schon, heiliges, lebendiges Opfer sein Woher weiß ich denn, was Jesus will? Woran Jesus Freude hat?
Der Heilige Geist.
Der Heilige Geist. Und wodurch sagt er uns das? In allererster Linie. Durch sein Wort. Sehr gut. Na, das heißt, dass ich lese in Gottes Wort und da begreife ich immer mehr, wie Jesus ist. Und woran Jesus wirklich Freude hat. Das ist wie in einer guten Ehe, oder? Wenn ich die Beziehung pflege zu meiner Frau, dann weiß ich, was meine Frau will, woran meine Frau Freude hat und kann auch diese Dinge tun. Wenn ich keine Beziehung pflege, dann weiß ich das schlichtweg nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lesen als Christen in Gottes Wort, damit wir Jesus immer tiefer kennenlernen, immer tiefer begreifen, was eigentlich sein Wille ist, woran er Freude hat und mich genau danach ausrichte. So ein Leben, sagt Paulus jetzt, das sei was? Wie schließt er den ersten Vers? Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Na, manche haben Gottesdienst, manche Dienst. Ist ganz interessant, vernünftig, da steht ein Wort, da kommt unser griechisches Wort, unser Wort für Logos her. Das heißt eigentlich genau logisch, wenn man es wörtlich übersetzt. Na, das sei euer logischer Gottesdienst. Das heißt, wenn ich auf diese Erbarmungen Gottes schaue, dann gibt es überhaupt nichts anderes, was noch Sinn macht, als dass ich mich diesem gewaltigen Gott völlig ausliefere. Diesem Gott, der seinen Sohn für mich geopfert hat. Aus lauter Liebe. Ja, einen besseren Ort gibt's doch gar nicht. Als dass ich mich ganz in seinen Willen füge. Ich habe doch gesehen, wohin mein Wille geführt hat. In die Katastrophe. Also gibt's nur einen logischen Gottesdienst. Nämlich mein Leben hinzugeben als Opfer. Was Besseres gibt es nicht. Der Psalmist drückt es mal schön aus. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Wahrheit. Das darf ich wissen. Was Besseres gibt es gar nicht, als mein Leben an ihn zu verlieren. Und dann sagt der Herr Jesus selbst, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Der William MacDonald hat mal eine sehr spannende Geschichte erzählt. Der hat berichtet, wie er im Zweiten Weltkrieg auf einem, der war bei der Luftwaffe, aber ich glaube eben nicht bei der, sondern bei der Navy, bei der Luftwaffe. Und die hatten ein Problem. Die hatten auf den Flugzeugträgern trainiert und gerade wenn der Nebel aufgetaucht ist, dann haben sie immer wieder Flugzeuge verloren, weil die den Flugzeugträger nicht mehr wiedergefunden haben. Und dann haben die überlegt, wie könnten sie das lösen und haben festgestellt, das Beste wäre, in die Flugzeuge eine Art Fernsteuerung einzubauen, dass wenn so eine Situation auftritt, die auf Deck das Flugzeug runterholen können. Die können das anpeilen sozusagen und können dann das Flugzeug hineinleiten, dass es sicher landen kann auf dem Flugzeugträger. Und ab dem Moment, so hat er berichtet, haben sie nur noch ein Flugzeug verloren. Warum? Was musste man nämlich machen in dem Moment, wo die auf dem Flugdeck einem die Anweisung geben, dass sie jetzt die Steuerung übernehmen? Was musste der Pilot machen? Vertrauen. Und wie hat sich dieses Vertrauen ausgedrückt? Was musste er wohl machen? Finger weg vom Steuer. Das ist ein Vertrauen, oder? Oh, Wahnsinn. Und dann hat er gesagt, ab dem Moment haben wir nur noch ein Flugzeug verloren. Und warum? Der hat die Finger nicht weggelassen vom Steuer. Seht ihr, kann uns was Besseres passieren, als wenn Gott das Steuer unseres Lebens völlig in die Hand nimmt und wir loslassen? Der Johannes Busch hat eine nette Geschichte erzählt, wie er unterwegs war mit seiner Familie. Das war im Auto und die Straßen waren vereist. Und die kleinste Tochter, die hat das irgendwie noch nicht ganz realisiert. Der ältere Sohn, der hatte totale Angst, ob sie überhaupt sicher ans Ziel kommen. Und die kleine Tochter, die war ganz vergnügt. Und dann sagt der Sohn zur Tochter, warum bist denn du so gut drauf in so einer gefährlichen Situation? Ach, sagt sie, ich mache mir keine Sorgen, der Papa hat ja das Lenkrad in der Hand. Vertrauen. Das ist Vertrauen. Seht ihr, also dürfen wir es auch tun. Das bedeutet Opfer sein, dass ich Jesus das Steuerrad meines Lebens völlig überlasse. Und einen besseren Steuermann gibt es ja gar nicht. Das ist mein logischer Gottesdienst. Und jetzt ist es ja schön, hier steht für Gottesdienst ein Wort, das nicht einfach das Dienen als solches bezeichnet, sondern wenn wir hier ins Griechische schauen würden, dann steht hier ein Wort, das wird gebraucht, zum Beispiel in Römer 9, Vers 4, wenn wir einmal hineinschauen. Da steht auch der Dienst. Darf gerne mal jemand vorlesen.
Das sind von Israel, wenn ich mich gehört, die Kindschaft und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen.
So, um was für einen Gottesdienst geht es denn hier, den die Israeliten haben? Was ist damit gemeint? Jawohl, sehr gut. Da ist dieser rituelle Gottesdienst der Israeliten gemeint. Gell? Und dieses Wort wird noch öfters in solchem Kontext gebraucht. Und genau dieses Wort für Gottesdienst oder Dienst gebraucht hat Paulus hier in 12,1. Damit macht er deutlich, nicht diese rituellen Handlungen, um die geht's gar nicht, sondern dass ihr euer Leben diesen lebendigen Gott ausliefert. Das ist es, was Gott will. Aber nicht, um euch etwas zu verdienen, sondern aus lauter Dankbarkeit über seine Erbarmungen, die er an euch hat wahr werden lassen. Und dann versteht man das vor dem Hintergrund der Tatsache noch viel tiefer, dass er hier zu einer im Kern jüdischstämmigen Gemeinde spricht. Na? Denn was war denn im Judentum das große Problem im Gottesdienst? Was war das große Problem? Was habe ich gemacht? Ach, ich habe gesündigt. Ha, da gehe ich am Sabbat mal schnell und bringe ein Opfer. Ist die Sache wieder gut. Na? Und man hat Gottesdienst gelebt, na? Aber in vielen Fällen war das einfach nur was?
Gesetz.
Ja, es war Gesetz. Ich habe äußerlich Gesetze, Gebote abgearbeitet, wie eine Checkliste. Ja, dann habe einen Haken dahinter gesetzt. Erfüllt, erfüllt, erfüllt. Gemacht, gemacht, gemacht. Aber was hat gefehlt? Die Liebe. Und was noch? Jawohl, Liebe, Glaube, der sich worin ausdrückt. Was macht unser Glaubensleben eigentlich aus? Was brauche ich, wenn ich Gott an der Steuer meines Lebens lasse? Dann brauche ich was zu ihm? Eine? Vertrauen und, sehr gut, eine Beziehung. Oder? Eine Beziehung, die auf Vertrauen basiert. Und genau das war das Problem. Ne? Wir leben gerne Christsein nach einer Checkliste, das ist nämlich viel einfacher. Erledigt, 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 erledigt. Aber so funktioniert es nicht. Sondern, dass ich ihm mein Leben überlasse und aus dieser Beziehung heraus jetzt mein Leben nach seinem Willen gestalte. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst.
Das ist selbst und der in mich
lebt. Jawohl, sehr gut. Ne? Ganz genau. Und jetzt sagt Paulus, was die Folge davon wäre. Na, wohin geht das Ganze, wenn Jesus das Steuer wirklich meines Lebens übernimmt? Wenn es nicht nur um Bekehrung geht, sondern auch darum, dass jetzt Jesus immer mehr Raum gewinnt in meinem Leben, dass ich zu diesem heiligen, lebendigen, Gott wohlgefälligen Opfer werde, dann ist letztlich die Gnade, ne, kostenlos, aber nicht umsonst gewesen in meinem Leben. Und jetzt sagt er, das hat Folgen, Vers 2.
Verwandlung.
Jawohl. Das hat eine Verwandlung zur Folge. Und bevor er über die Verwandlung spricht, sagt er erst einmal, was wir nicht sein sollen. Was steht hier?
Der Welt gleich.
Jawohl, der Welt gleich. Hat jemand was anderes wie gleich stehen?
Gleichförmig.
Gleichförmig, sehr gut. Das ist auch genau das, was hier im Griechischen steht, oder? Das heißt, dass etwas die gleiche äußere Form hat. Das heißt, wir Christen sollen in unserem Leben was sein? Anders, oder? Na, wenn man in so eine schöne Neubausiedlung fährt, da schaut jedes Haus gleich aus. Und wenn da mal ein Haus drin steht, das anders ist, ja, das fällt auf, da hält man anders. Schaut, was ist denn da los? Der hat ganz anders gebaut, ne? Wie kann das sein? Oder? Und genau so geht es mit unserem Christenleben auch. Wir sollen eben nicht gleichförmig dieser Welt sein, sondern das Leben eines Christen. Das ist die logische Konsequenz. Wenn mein Leben ein heiliges Opfer wird, dann wird mein Leben anders sein. Und genau dadurch wird es in dieser Welt auffallen. Paulus beschreibt es im Philipperbrief, oder? Wo er die Gläubigen vergleicht mit Himmelslichtern, die leuchten, ne? Philipper 2, Abvers 15, unter einem pervertierten Geschlecht. Das wie ein Licht in der Nacht, so ein Leben eines Christen, wo Jesus regiert, das macht auf einmal einen Unterschied. Das fällt auf. Das Spannende ist, bei manchen steht seid nicht gleichförmig, bei manchen steht vielleicht werdet nicht gleichförmig. Na, das Interessante ist, dieses Wort ist im Griechischen im Passiv. Das heißt, was ist denn ein Passiv? Was passiert bei einem Passiv? Was drückt es aus? Das ist das Gegenteil von aktiv. Das heißt, dieses gleichförmig oder nicht gleichförmig, also dieses gleichförmig der Welt werden, ist im Passiv. Das heißt, das bedeutet, da brauche ich noch nicht mal aktiv werden, sondern das etwas, was an mir, das geschieht an mir. Warum? Werdet nicht gleichförmig dieser Welt. Wie hat jemand was anderes als Welt stehen? Weltlauf, sehr gut. Hat noch jemand was anderes?
In der Anmerkung Zeitalter.
Perfekt, da steht nämlich Äon im Griechischen. Und das bedeutet Zeitalter. Na, das heißt letztlich, was prägt nämlich die Menschen?
Ja, das, wie es halt in der Zeit üblich ist, die Meinungen und die
Einstellungen. Jawohl, sehr gut. Nun, wie nennt man das Ganze?
Zeitgeist.
Zeitgeist, sehr gut. Na, das, und genau das soll es nicht sein, was uns prägt. Wir sollen ja geprägt sein, nicht vom Zeitgeist, sondern von Gottes Geist. Das ist das Wichtige. Das heißt, lasst euch nicht prägen vom Geist dieser Zeit. Das Problem ist, bis zu meiner Bekehrung hat der Geist dieser Zeit eh schon recht heftig an mir gewirkt, oder? Ist es so?
Ja, und er wirkt. Das kommt dann halt so selbstverständlich vor. Wir sehen das ja jetzt an der nächsten Generation. Die halten was völlig anderes für selbstverständlich. Wo wir sagen, nee, also das kann es nicht sein, aber die sagen es bei uns ja genauso.
Richtig.
Weil sie einfach das für selbstverständlich halten, wie es halt.
Wie es halt ist um sie herum. Ganz genau. Ne? Sehr gut. Und das hat ja uns geprägt. Und das prägt uns, dieser Zeitgeist, auch noch nach unserer Bekehrung.
Der Zeitgeist ist ja nicht heiliger wie der Zeitgeist von der nächsten Generation.
Definitiv nicht. Ganz genau. Ne? Ganz genau. Das Gegenteil. Ne? Das ist, letztlich, wer steckt hinter dem Zeitgeist? Epheserbrief. Können wir reinschauen. Epheser 2. Bitte, schlag mal auf. Nur ganz kurz. Epheser 2. Epheser 2, Vers 2 oder Vers 1 und 2. Darf gerne jemand vorlesen. Und achtet mal drauf, wer steckt hinter dem Zeitgeist?
Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams.
Jawohl, hat jemand was anderes als Art dieser Welt?
Davor,
bei der Welt, in denen ihr einst wandeltet, nach dem Lauf dieser Welt, Zeitlauf dieser Welt, sehr gut. Da sind wir wieder beim Zeitgeist. Das heißt, wer steckt letztlich dahinter? Ja, ganz eindeutig. Genau das soll es nicht sein, was uns prägt. Aber das ist es, was uns schon geprägt hat. Oder? Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, na, verstehen wir? Dann ist ja das schon in ihn hineingeprägt. Und auch fortan, wir leben ja in dieser Welt, wird der Zeitgeist Spuren hinterlassen. Und jetzt ist die große Frage, wie kann es denn anders werden in meinem Leben? Und genau die beantwortet Paulus. Wie geht es denn jetzt weiter? Lasst euch also nicht prägen vom Zeitgeist. Wie geht es weiter, der Vers?
Sondern.
Gell? Jetzt macht er denn, was macht er mit diesem Sondern? Was schafft er dadurch? Richtig, ein Kontrast, oder? Da ist auf der einen Seite, seid nicht gleichförmig dieser Welt, werdet nicht vom Zeitgeist geprägt, sondern, jetzt kommt die Alternativmöglichkeit, wie es stattdessen sein soll. Und was sagt er jetzt?
Verändert euch.
Ach, das ist Luther. Sehr gut. Verändert euch. Kann ich das?
Werdet verändert.
Ah, du hast werdet verändert. Ja, was denn nun? Was ist der Unterschied zwischen verändert euch und werdet verändert?
Wenn ich mach's oder ein anderer mach's.
Aha. Passiv oder aktiv? Im Griechischen steht dieses Verwandeln, Verändern wieder im Passiv. Das ist wieder im Passiv. Das ist ein Imperativ. Ein Imperativ fordert uns auf, etwas zu tun, oder? Das heißt, ich kann mich gegen diese Veränderung wehren. Ich kann das tun. Ich kann mich gegen diese Veränderung wehren. Aber ich kann sie auch einfach geschehen lassen. Ich kann sagen, Herr Jesus, veränder mich. Und das ist im Passiv. Das heißt, nicht ich muss die Veränderung bewirken, sondern Jesus bewirkt sie an mir. Durch was? Durch seinen Geist unter der Nutzung seines Wortes. Denkt nochmal an den ersten Psalm. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn und denkt darüber nach, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum. Wie geht's weiter? Gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und was er macht, gelingt wohl. Und dann merke ich auf einmal, das ist der Schlüssel. Gottes Wort. Gottes Geist, der durch Gottes Wort wirkt. Verstehen wir, das ist es, dass wir uns beschäftigen. Denn was passiert jetzt in dem Moment, wo ich anfange, in Gottes Wort zu lesen, zu leben, zu studieren, was wird passieren? Wo wird Gottes Wort zuerst Veränderung bewirken? Jawohl, im Herzen. Was ist das Herzen in der Bibel? Der Sitz von was? Von meinen Gedanken. Sehr gut. Und jetzt schaut mal hinein. Wo soll ich verwandelt werden? Was schreibt der Paulus hier? Jawohl, durch die Erneuerung eures Sinnes. Da kann man auch übersetzen, durch die Erneuerung eurer Gedanken. Das ist es, was ich nämlich brauche. Warum müssen meine Gedanken verändert werden? Ja, weil die Gedanken falsch sind. Die sind geprägt vom Geist dieser Zeit. Oder wie ich über Dinge denke, wie ich über Dinge rede, wie ich Dinge anschaue. Das ist geprägt vom Zeitgeist. Und jetzt kann ich dem entgegensetzen, Gottes Wort, und lernen, Herr Jesus, wie denkst du denn darüber? Was ist dir wichtig? Hilf mir zu sehen, was du über eine bestimmte Sache denkst. Und jetzt wird sich mein Denken verändern. Und wenn sich mein Denken verändert, was passiert dann? Dann ändert sich mein Tun. Aber wenn wir nur versuchen, unser Tun zu verändern und unser Denken bleibt das Gleiche, dann haben wir ein Problem, oder? Das wäre wie, ach, der Adolf, ne, in seinem Garten wacht er eines Morgens auf und da ist ein schöner großer Maulwurfhügel drin, oder? Da denkt er sich, ja, den Maulwurf, dem werde ich es geben. Ne? Da geht er in die Garage, holt einen schönen Vorschlaghammer und dann klopft er den Maulwurfshügel platt. Ne? Holt sich danach eine Limo, setzt sich auf die Terrasse, schaut sich den platten Maulwurfshügel an und denkt sich, gut gemacht. Ne? Geht ins Bett, am nächsten Morgen steht er auf und schaut raus. Nächster Maulwurfshügel da. Oder? Vielleicht sogar zwei, weil der Maulwurf denkt, dem Adolf zeige ich's, ne? Adolf wieder ab in die Garage, Hammer holen, platthauen, der Maulwurfshügel, Limonade auf der Terrasse genießen, ab ins Bett am nächsten Morgen. Drei Maulwurfshügel. Und so geht es weiter, bis der Adolf völlig entnervt aufgibt. Der Maulwurf hat einen längeren Atem. Und so ist es in unserem Christenleben auch, oder? Wir bekämpfen so oft nur die Maulwurfshügel der Sünde in unserem Leben, statt den Maulwurf zu bekämpfen. Das Problem ist unser Denken. Jawohl, die Ursache ist unser Denken. Unsere Taten sind nur die Folge unserer verkehrten Gedanken. Wo beginnt Davids Sünde mit der Bathseba? In seinen Gedanken. Als er sie sieht. Als in seinen Gedanken er dieser Sache freien Raum lässt, da beginnt seine Sünde, die er dann lebt. Deswegen sagt der Herr Jesus auch und stellt in der Bergpredigt die Tatsache der Beleidigung eines Bruders schon mit dem Mord gleich. Natürlich habe ich ihn da noch nicht tatsächlich umgebracht, aber was ich in Gedanken tue, dazu bin ich unter bestimmten Umständen auch in der Realität fähig. Das muss ich wissen. Und jetzt schreibt Paulus, dass wir alle unsere Gedanken was machen sollen mit ihnen? Jawohl, gefangen nehmen sollen unter den Gehorsam Christi Jesu. Das ist ein Werk, ha? Und da merke ich wieder, wie sehr ich Jesus brauche. Es treibt mich ganz in seine Abhängigkeit und Nähe. Herr Jesus, verändere du meine Gedankenwelt. Präg du mich immer mehr. Wie kann ich denn positiv Einfluss nehmen auf meine Gedanken? Was kann ich tun? Ich kann erstmal bitten, dass er mir hilft. Das ist das Allerwichtigste. Und dann, wie kann ich positiv oder negativ Einfluss nehmen auf meine Gedanken?
Ich kann nicht einfach Gedanken stoppen, sondern ich muss sie ersetzen.
Sehr gut. Wir können nicht nicht denken. Na, wenn ich jetzt sage, schließt bitte alle die Augen und denkt an keinen Elefant, dann hält man was vor Augen? Ein Elefant, oder? Der Mensch kann nicht nicht denken, das geht gar nicht. Und das macht die Bibel auch nie. Das ist ganz interessant. Die Bibel lenkt unseren Blick immer auf etwas anderes. Und das ist das Wichtige. Na, wenn ich zum Beispiel in der Bibel lese, ich soll meinem Nächsten, ich soll vergeben, oder? Wenn einer an mir schuldig geworden ist. Und dann gibt es Situationen, da ist die Verletzung so tief. Das schmerzt, das tut weh, das tut bei jeder Bewegung weh, das gibt's. Und jetzt kann ich aber lernen, wie kann ich jetzt Vergebung lernen? Jetzt kann ich das Jesus hinlegen und sagen, jawohl, ich vergebe dem oder der. Aber dann steht es im nächsten Moment wieder vor mir auf. Dass diese Gedanken kommen, kann ich nicht verhindern. Aber ich kann mir jetzt angewöhnen, bewusst dann an etwas anderes zu denken. Und an was sollte ich denn denken? Was sagte Paulus im Philipperbrief? Alles, was wahr, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lieblich, was wohllautend, ist irgendeine Tugend, ist irgendein Lob. Dem denket nach. Ach, darüber sollen wir nachdenken, oder? Dann kann ich kann mir sogar ganz bewusst, wenn ich Dinge habe in meinem Leben, wo ich weiß, es ist ein Kampf für mich, dann kann ich mir ganz bewusst Themen, sogar geistliche Themen vornehmen, über die ich nachdenke, stattdessen. Wenn diese Gedanken kommen, dass die kommen, wie gesagt, das kann ich nicht hindern. Aber dass ich sie weiterdenke, das kann ich hindern. Indem ich einfach an etwas anderes denke, auf etwas anderes schaue. Das ist auch ein Kampf. Geht nicht von allein. Ne? Aber Jesus hilft uns in diesem Kampf. Na, das heißt, die Frage ist, womit füttere ich meine Gedanken? In den Sprüchen steht mal sehr schön, mehr als alles andere, bewahre was? Warum?
Weil da der Ursprung ist.
Sehr gut. Da ist der, genau, heißt das nämlich, aus, denn aus ihm? Jawohl, kommen die Ausflüsse des Lebens. Das, was mein Herz, meine Gedanken im tiefsten Kern prägt, das werde ich leben. Und deswegen ist die Frage, womit präge ich meine Gedanken? Was schaue ich an im Fernsehen, im Internet? Was lese ich für Bücher? Mit wem rede ich? Mit wem bin ich zusammen? Das wird mich unweigerlich prägen. Seht ihr? Und da kann ich lernen, ganz bewusst immer wieder auf Dinge zu blicken, die positiv sind. Nach der Schrift. Das heißt, in die Schrift hinein, auf Jesus, seine Gedanken. Und ich werde erleben, wie das mein Denken verändert. Und über diesem Verändern meiner Gedankenwelt wird auch was anders werden.
Mein Tun.
Mein Tun. Ganz klar. Das braucht ein bisschen Zeit, oder? Na? Der Adolf, er ist ein gestandener Bayer. Na? So, na, wie... Hat schon ein paar Jahre hier in Bayern auf dem Buckel. Jetzt sagt er sich irgendwann, er geht nach Texas. Na? Das reizt ihn nochmal hier. Na? Also, der Adolf wandert aus von Bayern nach Texas, kauft sich da drüben eine große Farm, oder?
Affair.
Jawohl, weil er so nett ist, der Adolf, kriegt er auch gleich hier die amerikanische Staatsbürgerschaft und darf sich fortan tatsächlich als Texaner bezeichnen. Na? Was ist dein Lieblingsgericht?
Was?
Dein Lieblingsessen?
Alles.
Alles. Also.
Ich habe keine Ansprüche.
Keine Ansprüche. Schöner Knödel.
Na? Knödel. Keine braune Schuhe.
Ja, Knödel und ein typisch texanisches Gericht, oder? Knödel und Schweine, was ein typisch texanisches Gericht. Ne? Also, der Adolf geht nach Texas und jetzt ist er hier, weil der so nett ist, haben die ihm gleich die Staatsbürgerschaft verliehen und er ist tatsächlich ein waschechter Ami und Texaner, darf sich so nennen, aber sonntags gibt es immer Schweinebraten und Knödel. So richtig typisch texanisch. Ja? Das heißt, da merken wir die ganze Prägung des alten Lebens noch, oder? Ja? Aber der Adolf erfreut sich guter Gesundheit. 20 Jahre später fliegt der Norbert mal in die USA, na, um den Adolf zu besuchen. Und dann kommt der Adolf ihm schon entgegengeritten, na, auf einem schönen Mustang, na, mit dem Lasso und Cowboyhut, lässt einen entsprechenden Ruf raus und lädt den Norbert ein, erstmal ein schönes Steak mit ihm zu essen. Na, verstehen wir? Über die Jahre hat sich das Denken vom Adolf verändert und damit auch sein ganzer Wandel. Jetzt wird er wirklich ein Texaner, auch in seinem Wandel. Seht ihr? Und genau das ist es, was Paulus hier beschreibt. Jesus hat uns erkauft in Anbetracht der Erbarmung. Und jetzt sollen wir uns danach ausstrecken, das zu leben, was wir sind. Aber das können wir nicht aus eigener Kraft, sondern wir brauchen Veränderung und die Veränderung braucht Zeit. Aber die beginnt in unseren Gedanken. Na, je länger der Adolf in Texas wohnt, je mehr er mit Texanern zusammen ist, na, umso mehr texanisch wird sein Denken werden. Da wird es immer noch das eine oder andere Bayerische geben, was irgendwann durchbricht. Verstehen wir? Und so ist es auch in unserem Leben als Christ. Aber je mehr mein Denken verändert wird über die Zeit durch Gottes Wort und seinen Geist, umso mehr wird mein Leben dementsprechen. Und danach sollen wir uns ausstrecken. Gell? Ich ermahne euch, tut das. Denn wenn ich jetzt mein Denken verändern lasse, dann kann ich das tun, was Paulus hier am Schluss schreibt. Ja, je mehr mein Denken jetzt erneuert wird, dann kann ich was tun? Was kann ich jetzt tun? Womit kann ich dieses erneuerte Denken einsetzen? Wozu hilft es mir? Vers 2 ganz am Ende. Bitte?
Dass ich Gottes Willen tue.
Ja, weil dass ich Gottes Willen tue, weil ich ihn nämlich jetzt auch erkennen kann. Jetzt kann ich alles prüfen, oder? Und je mehr Gottes Gedanken meine Gedankenwelt bestimmen, umso besser werde ich fähig zu prüfen, was ist denn das Gute? Gell? Und zwar nicht gut, weil ich es gut finde oder mein Nachbar, sondern weil es Gottes Wille ist. Sehr gut. Ne? Was ist denn das Gute? Was ist das Wohlgefällige? Das, woran Gott wirklich Freude hat? Und dieser vollkommene Wille Gottes. Ganz, das ist ein Sinneswandel, der sich dann ausdrückt in meinem Handeln. Und dann ist es ein schöner und herausfordernder Text auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Text, der uns auch so viel Frieden schenkt, weil ich sehe, am Ende ist es Gottes Werk in uns und an uns. Und wir dürfen uns vor diesem Hintergrund, vor dieser Basis der Erbarmungen Gottes und all dessen, was er an uns tun will und tut, ausstrecken. Na, Gott nimmt uns mit hinein in die Verantwortung. Und da dürfen wir ihn bitten, Herr, hilf mir, das zu leben, immer mehr. Und wir dürfen uns freuen über der Verwandlung, die Gott an unserem Leben vollbringt. So dass unser Leben immer mehr zum Ausdruck wird seiner Herrlichkeit. Na, zum Abschluss kommt es erst unserer Ewigkeit. Aber hier dürfen wir uns schon freuen, dass Jesus sein Werk tut. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, und da danken wir dir für dein wunderbares Wort. Und jetzt bitten wir dich, dass unser Leben wirklich so ein lebendiges, heiliges, dir wohlgefälliges Opfer wird. Herr, dass wir uns nicht von dieser Welt und ihrem Zeitgeist prägen lassen, sondern von dir und deinem Wort, dass du unser Denken erneuerst und veränderst. Herr, wir fähig werden zu prüfen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist und das auch tun in unserem Leben. Herr Jesus, da schenk du uns immer wieder neue Gnade, jeden Tag unser Leben als Opfer auf deinen Altar zu legen. Sei du der Herr in unserem Leben. Danke dafür. Amen.
Amen.